Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und willkommen. Wir beginnen mit einer galaktischen Schlacht. Zücken Sie Ihre Lichtschwerter. So klingt der aktuelle Trailer des Spiels Fortnite, hat auf YouTube über 13 Millionen Aufrufe. Und nun heißt es, Achtung, Gaming-Anbieter manipulieren NutzerInnen. Der Verbraucherschutz warnt vor diesem und vielen anderen Spielen. Ja, über die Hintergründe sprechen wir gleich. Game over, wie Gaming-Anbieter NutzerInnen manipulieren. So lautet heute eine Schlagzeile auf der Website der Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Verbraucherschützer haben 5 Gaming-Anbieter angeprangert wegen intransparenter Preise und es geht auch um manipulatives Design. Tja, und was genau dahinter steckt, das weiß unser Gaming-Experte Markus Richter. Markus, Manipulation, das hört sich ja ganz schön krass, ganz schön reißerisch an, aber auch gruselig. Was ist genau damit gemeint?
Also es geht um die Art und Weise, welche Techniken und Designs in bestimmten Videogames angewendet werden, um die Menschen entweder dazu zu bringen, mehr Zeit zu investieren oder aber mehr Geld. Und die 5 Anbieter, die da untersucht wurden, sind 3 Handyspiele, Clash of Clans, Monopoly Go und Subway Surfers, ein Spiel auf der Plattform Roblox, da gibt es ganz viele, nämlich Adopt Me, und ein Spiel, das vielleicht schon jeder mal gehört haben dürfte, Fortnite, da ging es auch drum. Und alle haben gemeinsam, es sind sogenannte Free-to-Play-Spiele, das heißt, man kann die kostenlos runterladen und spielen, und diese Spiele generieren dann Umsatz, indem sie entweder Werbung anzeigen oder aber indem man dann doch Geld investiert. Und der VZBV hat dann kritisiert, wie das genau gemacht oder also wie die Leute dazu gebracht werden sollen. Also zum Beispiel gibt es so einen Werbebanner in Clash of Clans, der sagt, 10-mal mehr wert. Und man weiß gar nicht so genau, 10-mal mehr wovon? Hm. Oder im Spiel Subway Surfers wurde, sieh dir mehr Werbevideos an, um alle Belohnungen zu verdienen, bevor die Zeit abläuft, eingeblendet. Und solche Aufforderungen, so sagen die Verbraucherschützer, setzen unter Druck. Und zwar vor allem eben auch Minderjährige und Heranwachsende, an die diese Spiele auch ein bisschen gerichtet sind.
Klingt vor allem aber auch sehr kleinteilig und detailreich. Lass uns da gleich genauer drauf schauen. Kannst du uns erstmal vielleicht nochmal einen Eindruck darüber geben, wie das mit der Manipulation im Spiel funktioniert?
Also es geht, wie gesagt, um diese beiden Sachen, Zeit und Geld. Und Zeit ist zum Beispiel, du wirst belohnt, wenn du jeden Tag das Spiel anmachst. Eine andere beliebte Strategie, die ist jetzt nicht aus dem Papier, ist jetzt nur hier zur Veranschaulichung. Man spielt ein Level eines Spiels fertig und wird dafür belohnt, bekommt also irgendwie Erfahrungspunkte, Goldmünzen oder Ausrüstung für die Spielfigur. Und ganz gängig ist dann, dass gesagt wird, also so viel könntest du bekommen, aber wenn du dir jetzt noch einen Werbeclip anschaust, dann bekommst du doppelt so viel. Und das andere ist sogenannte Ingame-Währung. Die wird also angeboten, deine Spielfigur kann irgendwie, weiß ich nicht, tolle neue Kleidung bekommen oder deine Burg wird ausgebaut. Zum Beispiel, wenn du mit Robux, also die Werbung haben dann immer so die Währung haben da so komische Namen, wenn du zum Beispiel 89 Robux bezahlst. Und diese virtuelle Währung kann man aber nicht im Spiel erlangen, dadurch, dass man spielt, sondern man muss die oft mit echtem Geld kaufen und kann dann nicht genau diese gebrauchten 89 Robux kaufen, sondern nur Pakete, die größer oder kleiner sind, also 40, 80, 400 und so weiter und so fort. Das heißt, man hat immer zu wenig oder zu viel Robux. Das ist dann natürlich eine Motivation, noch mehr zu kaufen. Und, das wird auch kritisiert, man weiß nie, was genau dieses 89-Robux-Angebot heißt. Du müsstest ja dann erstmal im Taschenrechner ausrechnen, was der Euro-Wert da entspricht. Und das ist übrigens ein ganz reales Beispiel, eben aus der Spieleplattform Roblox, das die VZBV auch kritisiert. Also diese Art und Weise der Intransparenz, immer verstärkt durch das Argument, das richtet sich an Heranwachsende.
Und jetzt schreibt die Verbraucherzentrale, dass da rechtliche Schritte gegen die Anbieter unternommen wurden. Aber wenn man sich es genau anschaut, geht es eben wirklich um die kleinen Details in der Umsetzung, aber nicht um das große Ganze, um die Art und Weise an sich. Warum eigentlich nicht?
Ja, also platt gesagt, man muss halt mit dem arbeiten, was da ist. Und die VZBV hat jetzt quasi diese rechtlichen Schritte unternommen bei Dingen, für die es Gesetze gibt. Und das sind eben genau diese mini kleinen Details, weil die Gesetzgebung ist noch nicht so weit. Das ist auch eine Kritik der VerbraucherschützerInnen. Das ist eben wirklich Juristerei. Also da geht es um den Digital Services Act, ein EU-Gesetz und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und die regeln aber eigentlich nur, wie solche Angebote gestaltet sein müssen. Die verbieten das nicht komplett, diese Technik die da angewendet wird. Was man hier beobachten kann, ist meiner Meinung nach ein ganz klassisches Spiel. Die Anbieter gehen bis an die Grenze des Machbaren und vielleicht noch so ein bisschen darüber hinaus und reagieren erst, wenn sie erwischt werden. Und die VZBV hat gegen alle geprüften Anbieter, also wirklich jeden einzelnen aus diesen Beispielen, rechtliche Schritte eingeleitet. Und zum großen Teil haben die auch reagiert und die beanstandeten Dinge geändert.
Aber das klingt dann doch nach einem Erfolg für die Verbraucherschützer und somit, okay, ich wollte gerade noch ergänzen, für uns als NutzerInnen.
Also ja und nein. Also einerseits ja, weil es zeigt, wie wichtig es ist, dass es solche von der Wirtschaft unabhängige Institutionen gibt. Die meisten Unternehmen betreiben eben Profitmaximierung und reagieren nur auf juristischen und politischen Druck. Aber das sind halt jetzt nur 5 von einer unzählig großen Anzahl von Unternehmen. Wenn man mal in die App-Stores schaut, sind die voll mit Spielen, die diese Strategien verfolgen. Achtung, ich sage nicht, dass die juristisch genau dasselbe tun, wie hier angeprangert. Ja. Ich sage, dass die alle diese Profitmaximierung durch größtmöglichen psychologischen Druck und Intransparenz verfolgen. Und in dem Beispiel, hat die VZBV gesagt, kommt es zur außergerichtlichen Einigung. Das heißt immer, der konkrete Fehler, der wird korrigiert. Ja. Das verhindert aber auch, dass es zu einem richtigen Gerichtsurteil kommt, der dann möglicherweise eben weitreichendere Folgen hätte, dass dann vielleicht irgendwann gesagt hat, nee, das ist halt generell verboten.
Ja, wie du eben ja auch so richtig gesagt hast, die Anbieter gehen bis an die Grenzen des Machbaren. Das hört sich ja dann doch eher ernüchternd an. Hast du denn eventuell einen Tipp, vor allem für Eltern, die jetzt zuhören und sich Sorgen machen?
Also tatsächlich ist ganz, vielleicht ein bisschen banal, schaut euch diese Spiele an. Man kann sich vielleicht tatsächlich, was die VZBV heute herausgegeben hat, mal durchlesen. Das ist sehr gut und verständlich beschrieben, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, Eltern müssen wissen, was diese Spiele machen und müssen es vor allem ihren Kindern erklären können. Denn solange es solche Techniken gibt und die nicht verboten sind, ist Aufklärung einer der besten Schutz davor, den man haben kann.
Von Roblox bis Fortnite. Der Verbraucherschutz warnt vor Online-Games und unser Gaming-Experte Markus Richter hatte die Infos. Ich danke dir.
Gerne.
Die Kunstbiennale in Venedig, vielen bekannt. Eventuell haben Sie auch schon von der Berlin-Biennale gehört. Vor 2 Tagen haben wir beispielsweise über die kommende in unserem Programm gesprochen. Aber wie steht es um die Freiburg-Biennale? Verorten Sie vielleicht nicht sofort als Ort, der für zeitgenössische Kunst steht. Umso spannender, wie ich finde, dass dort morgen die 3. Freiburg-Biennale unter dem Titel Happy Place eröffnet. Freiburg als Urlaubsort, als Sehnsuchtsort, darum geht es. Und was das alles mit Spanien zu tun hat, was es zu sehen gibt, das sagt uns Kuratorin Lorena Juan. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, vielen Dank.
Ja, Freiburg ein Happy Place und deshalb ein Urlaubsort. Wie sind Sie auf das Thema gekommen? Welches Konzept steckt dahinter?
Freiburg ist ein Bilderbuchstadt, würde ich sagen. Viel Sonne, viel Grün, am Rand des Schwarzwalds gelegen. Und tatsächlich war Freiburg schon im 19. Jahrhundert als Pensionopolis bekannt. Das heißt, ein Ort, an dem Menschen aus dem ganzen Land ihren Ruhestand verbringen wollen. Also schon sehr früh war Freiburg ein Sehnsuchtsort, mit der Erholung, Gesundheit und bürgerlichem Wohlstand verbunden war.
Dann schauen wir doch mal auf die Kunst. Welche Kunst wird es an was für Orten zu sehen geben?
Die Biennale findet ganz bewusst im Stadtraum statt. Also nicht nur in Kunsträumen, sondern direkt vor Ort in Orte, wo Freizeit, Alltag und Tourismus aufeinandertreffen. Zum Beispiel gibt es eine künstlerische Intervention in einem Souvenirshop am Münsterplatz. Auch in der Schauinslandbahn. Es ist eine der ältesten Seilbahnen Deutschlands und sogar im Hauptbahnhof. Und dafür haben wir gezielt uns Orte ausgesucht, die selbst schon mit touristischer Bedeutung aufgeladen sind und dann diese gemeinsam mit den KünstlerInnen neu befragt.
Dann können Sie uns vielleicht noch mal konkret eines Ihrer Projekte genau beschreiben?
Ja, zum Beispiel das Projekt One Star Review Tour, das von dem Kollektiv Mediengruppe Bitnik entworfen ist. Es handelt sich um eine geführte Stadtführung, allerdings basierend auf echten 1-Stern-Bewertungen von Freiburg bei Google Maps. Und diese Tour führt zu Orten, die manche als langweilig oder überbewertet beschreiben. Aber genau daraus entsteht eine neue Perspektive auf die Stadt, die ich finde sehr humorvoll, kritisch und charmant sein kann. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die Biennale auch mit Ironie arbeitet, um festgefahrene Vorstellungen vom perfekten Urlaubsort aufzubrechen.
Die Stadt liegt ja auch am Rande des Schwarzwalds und da hat man eventuell auch typische romantisch-idyllische Klischees abgespeichert. Verhandelt ja auch die Biennale. Können Sie das einmal veranschaulichen?
Ja, genau das war für uns ein spannender Ausgangspunkt tatsächlich. Die romantisierten Bilder des Schwarzwalds, das tiefe Grün, die Kuckucksuhr, das Bollenhut-Klischee, die alle funktionieren ein bisschen wie eine Projektionsfläche. Und sie werden vermarktet, als ob sie zeitlos wären, als ob sie für Reinheit oder Authentizität stehen. Aber diese Bilder sind gemacht, die sind produziert. Und sie blenden aus, wie sehr Landschaften auch politisch und wirtschaftlich und kolonial geprägt sind. Und viele der Arbeiten in der Biennale setzen sich damit auseinander, vor allem die Arbeiten, die aus Freiburg KünstlerInnen stemmen. Mit der Frage, wie Landschaft ästhetisiert wird, instrumentalisiert oder auch konsumiert werden kann.
Und wie stark sind die lokalen Strukturen in die Biennale eingebunden und wie kann man sich auch vor allem als BesucherIn von außerhalb der Stadt damit verbinden?
Die lokale Verankerung war für mich von Anfang an sehr wichtig. Viele Projekte sind in enger Zusammenarbeit mit AkteurInnen vor Ort entstanden, mit den KünstlerInnen natürlich, aber auch mit den SouvenirverkäuferInnen oder lokale Initiativen oder Menschen, die ihre eigenen Geschichten und Perspektiven eingebracht haben. Und auch ich bin als Kuratorin von außen gekommen, aber mir war es wichtig, nicht einfach ein fertiges Konzept über die Stadt zu stüppeln, sondern tatsächlich wirklich zuzuhören und gemeinsam etwas zu entwickeln. Diese Biennale habe ich immer als Prozess verstanden und sie wächst mit dem Austausch, mit dem Ort, nicht unabhängig davon. Und ganz fremd war mir Freiburg nicht. Ich war selbst einmal als Touristin hier im Jahr 2012. Und ich glaube, so als Besucher in der Stadt findet alles ganz einfach. Wir haben auf unserer Webseite die Locations ganz genau beschrieben und ein Booklet wird vor Ort in den unterschiedlichen Orten geben, sodass die Leute ihren Weg finden können. Aber weil Freiburg eine kleine Stadt ist, man kann alles zu Fuß machen.
Sagt Kuratorin Lorena Juan, morgen eröffnet die dritte Biennale für Freiburg, läuft bis zum 27. Juli und alle Infos zum Programm finden Sie auf deren Webseite. Frau Juan, ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Glücklich ist, wer vergisst. Eines der wichtigsten Überlebensmottos deutscher Geschichte ist so alt wie erfolgreich. So steht es im Programm des Stücks. Dalli, 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 Dalli oder kein Komma, kein Punkt. Feiert jetzt am Freitag seine Premiere im Gorki-Theater Berlin und ja, beschäftigt sich mit der Frage, was passiert, wenn man die eigene Geschichte verdrängt. Gleichzeitig aber meint, man hätte sie aufgearbeitet. Bei mir zu Gast ist der Leiter des Ensembles der Golden Gorkis. Herzlich willkommen, Ron Rosenberg.
Guten Tag, Frau Thiam.
Ja, das Setting ist ja eine Spielshow, angelehnt an Dalli Dalli von Hans Rosenthal. Er hat als Jude den Holocaust überlebt und hätte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Ist das Stück auch eine Art Hommage an ja, den beliebten Entertainer?
Ganz bestimmt. Dalli Dalli ist ja eine Quizshow. Das steht auf der einen Seite, wie Hans Rosenthal betont, für Unterhaltung, für Ablenkung. Also das wollen wir alles feiern. Das deutsche Feierabendbier aus der Vergangenheit, aus der damaligen Zeit. Und das vergleichen wir so ein bisschen wie das TikTok von heute, wo sich dann aber die ganze Familie vor den Fernseher sitzt und eine Stunde lang unterhalten wird. Und Hans Rosenthal hat das fantastisch gemacht. So gut wie er können wir das nicht. Und auf der anderen Seite erzählen wir darin eine Seite von Deutschland, in der die Krater des Zweiten Weltkrieges noch vorhanden sind, die 68er-Bewegungen Forderungen stellen und die deutschen Familien vor dem Fernseher sitzen und sich erholen vom Wiederaufbau, den sie natürlich auf dem Buckel anderer bewerkstelligen. Und insofern gäbe es genug zu hinterfragen. Also diese zwei Pole fanden wir interessant. Einerseits das Entertainment und andererseits die Wirklichkeit.
Das heißt, Sie gehen zurück in die Vergangenheit aus der Perspektive der Dalli Dalli Show und befinden sich dann aber im Heute. Wie gehen Sie denn mit dem Stoff als Talkshow-Farce genau um? Also ist es denn tatsächlich als Spiele, als Rateshow angelegt?
Ja, also wir haben natürlich diese Ratespiele als Unterbrechungen genommen eines Narrativs, das aber eigentlich mit diesen Spielen wenig gemein hat, denn wir haben in der Auseinandersetzung im Ensemble gemerkt, dass die Beteiligten sehr viel zu erzählen hätten auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diesem Erzählen, das entertaint werden, entgegensteht. Und in gewisser Weise fanden wir das sehr interessant, dass auf der einen Seite das Motto lautet, bitte vergessen oder das passt jetzt gerade nicht. Und auf der anderen Seite eben Menschen mit dem Verdrängen zu tun haben, das ihre Biografien bis ins Heute beeinflusst.
Dann gehen wir doch vielleicht mal auf das Ensemble ein. Das besteht aus den Golden Gorkies, sind Akteurinnen ab 60 Jahren, Menschen mit Migrationsgeschichte und auch ohne. Warum war es Ihnen wichtig, gerade mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sich in der zweiten Hälfte ihres Lebens befinden?
Na, also die Menschen, die jetzt bei uns im Ensemble sind, haben ja wahnsinnig viel Lebenserfahrung und können sehr viel erzählen über, wie sie diejenigen geworden sind, die sie geworden sind. Und da gibt es eben zweifelsfrei große Themen, die nochmals auf die Bühne gehören. Und dazu gehört vor allen Dingen die Art und Weise, wie wir erinnern und was wir erinnern, was wir weitergeben. Und woran wir glauben wollen. Und diese Menschen, Deutsche, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund, bereichern sozusagen ein Narrativ, das so tut, als ob alles aufgearbeitet sei und vertiefen eigentlich den Eindruck, dass dies nicht der Fall sein kann und dass die Verdrängungen der letzten Jahre, besonders am Ende des Lebens, wenn man das jetzt mal so sagen möchte, obwohl das auch so wieder nicht stimmt, auftauchen und die Personen vor gewaltige Herausforderungen stellen, denn es geht um Wahrheit.
Das heißt, Sie haben den Text auch zusammen mit den SchauspielerInnen aufgrund ihrer ja, Biografien zusammengeschrieben, konzipiert, sich inspirieren lassen?
Absolut. Das, was zwischen dem Entertainment passiert, das hat absolut mit den Beteiligten zu tun. Es sind ihre Geschichten, es sind ihre Wunden, es sind die Dinge, die sie schmerzen bis heute und die sich heute auch wiederholen. Und zwar so lange, bis sie in einer Öffentlichkeit Teil einer öffentlichen Erzählung werden. Das sind sie noch nicht und deswegen müssen wir es auf die Bühne bringen.
Deutschland hat eine Erinnerungskultur. Ihre These lautet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es gibt aber eine Verdrängung im Privaten, in den Familien. Können Sie noch mal genauer beschreiben, woran Sie das festmachen?
Also in den Familien und an den, also der Zweite Weltkrieg, aber nicht nur der Zweite Weltkrieg, auch die 68er-Bewegung, die RAF, die Entwicklung der Grünen im Westen jetzt, natürlich gilt das Gleiche für den Osten, aber anders, der Mauerfall 89, alles das sind historische Ereignisse, die eben sehr unterschiedlich reflektiert wurden und die unter Umständen in den Familien nach wie vor Fragen zutage fördern, die nicht besprochen werden können, das berühmte Schweigen. Und dieses Schweigen haben Menschen eben, oder dieses verdrängt werden, dieses Verdrängen haben Menschen unterschiedlich geprägt, haben sie zu anderen Menschen gemacht, die sie sein wollten und beschäftigt sie eben heute. Um das jetzt an einem kleinen Beispiel klar zu
Gerne.
machen, gibt es zum Beispiel die Frage, ob man, wie man über bestimmte Personen aus der Vergangenheit sprechen kann, oder ob Sachen permanent unter den Teppich gekehrt, werden oder, ob man dazugehören kann, wenn man nicht deutsch ist, weil man dieses Schweigen nicht kennt, oder ob man sogar dafür verantwortlich gemacht wird, weil man eben nicht Teil dieser Schweigekultur, dieser Verdrängungskultur und ihrer Übertragungen ist. Und alles das spielt sich ja im Kleinen Privaten nochmal ganz anders ab, als es dann in der Öffentlichkeit reflektiert wird, wo immer stärker der Eindruck entsteht, dass jetzt endlich genug sei und dass eigentlich alles gesagt ist zum Thema, was es zu sagen gilt.
Mhm. Interessant fand ich gerade auch den Aspekt, der ja eigentlich zwei Ebenen hat über die unterschiedlichen Hintergründe, also einmal die deutsche und die mit der Migrationsgeschichte. Das heißt, es findet kein Zueinander aufgrund des Schweigens, des vermeintlichen Schweigens? Oder wie kann man das erklären?
Also es gibt eben gerade in der Migrationsgeschichte der 70er Jahre Erfahrungen in unserem Ensemble, die es sehr deutlich machen, wie schwierig ein Ankommen in einem Deutschland ist, das auf der einen Seite die Vergangenheit verdrängt, und zwar sehr erfolgreich verdrängt, und andererseits unbedingt dazugehören möchte und es dann einfach nicht schafft. Und diese Erfahrung spielt für Menschen in unserem Ensemble nach wie vor eine wichtige Rolle, weil es hat sie zu anderen Menschen gemacht, als sie sein wollten. Und egal, wie sie sich bemüht haben oder wie sie sich angestrengt haben, dazu zu gehören, sie werden Zeuge eines Schweigens und marginalisiert.
In Ihrem Pressetext ist auch von Wiedergutwerdung statt Wiedergutmachung die Rede. Können Sie diesen Unterschied auch noch mal einmal kurz erläutern?
Ja, also die Wiedergutmachung ist ja eher ein juristischer Begriff, der sich mit der Frage auseinandersetzt, was wiedergutgemacht werden muss. Also es hat dann vor allen Dingen mit Konsequenzen zu tun und diese Konsequenzen werfen Fragen auf, zum Beispiel, was muss wem zurückgegeben werden, erstattet werden, welcher Schadenersatz muss beglichen werden oder welche Gesetze gelten oder greifen, um Verbrechen oder solche Verbrechen, die geschehen sind, zu bestrafen. Also da geht es um handfeste Konsequenzen, die natürlich einem intensiven Findungsprozess vorausgehen. Die Wiedergutwerdung ist ein Begriff, der unter anderem von Eike Geisel oder Max Czollek in seinen Auseinandersetzungen mit der deutschen Geschichte eingeführt wird. Und dabei geht es um den Vorgang, dass mit einer Geste der Sühne das Verbrechen der Nationalsozialisten übersprungen werden soll und man dadurch im Handumdrehen auf die richtige Seite der Geschichte kommt. Also die Wiedergutwerdung ist eher ein Versuch, sich von der Schuld zu entlasten, von dem, was man getan hat, um so zu tun, als sei alles wieder gut. Und mit dem Ensemble zeigen wir, es ist eben nicht wieder alles gut, nur weil man sich das so wünscht.
Sagt Ron Rosenberg, Leiter des Ensembles Golden Gorkies. Am Freitag um 19 Uhr findet die Premiere Dalli, 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 Dalli oder kein Komma, kein Punkt statt im Maxim Gorki Theater in Berlin. Das Stück ist an allen Tagen bereits ausverkauft. Eventuell gibt es aber noch Karten an der Abendkasse. Ich danke Ihnen, Herr Rosenberg, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen, Frau Thiam.
Billie Eilish war in Deutschland auf Tour. Ihre Fans kamen in Massen in die Arenen. 4 Konzerte hat sie gegeben mit ihrer Hit Me Hard and Soft Tour. Im Mai hat sie gespielt. Alle 4 Konzerte waren ausverkauft. Vergangene Woche gab es die letzten Konzerte in Köln. Sie ist 23 Jahre jung, so auch ihr Publikum. Es ist sehr jung, tauscht sich gern über Social Media, über die US-Amerikanerin aus. Es geht dabei um ihre Musik, ihren Stil, was sie zu sagen hat. Und da wundert es nicht, dass die Fans hochmotiviert sind, wenn sie ihren Star einmal live erleben können. Sie campen teilweise tagelang vor dem Konzert, vor den Hallen. Und damit es beim Einlass halbwegs geordnet zugeht, hat sich bei großen Konzerten ein System etabliert. Das sogenannte Numbering soll eigentlich für Fairness sorgen, führt aber auch immer wieder zu Konflikten. Stefan Krombach erklärt, wie Numbering funktioniert und was die Fans davon halten.
Billie Eilish live zu sehen. Für die ganz großen Fans ist das ein Traum, den sie bestenfalls in der ersten Reihe erleben möchten. Um genau dorthin zu kommen, nach vorne, direkt an die Barrikade, sind Fans schon immer bereit gewesen, gewisse Strapazen auf sich zu nehmen.
Also die Entstehungsgeschichte des Numberings, dafür muss man sich in die Situation versetzen, wie sie vor einigen Jahren war.
Carsten Hehling, Sprecher der Lanxess Arena in Köln.
Als das mehrtägige Camping vor Konzertlocations noch nicht so streng reglementiert war, sondern noch so dieses typische Groupie-mäßige tagelange Verweilen und Zelten ein Thema war.
Das Problem, jeder noch so große Fan muss irgendwann mal etwas essen oder auf Toilette. Die Folge, der Platz in der Schlange wäre weg.
Deswegen haben die Fans irgendwann untereinander gesagt, wir schreiben uns hier Nummern auf die Hand. Und wer einfach zuerst da war am Anfang, hat die Nummer 1 auf der Hand und dann geht es 2, 3, 4, 5 bis nach hinten. Und da haben die ersten paar hundert, die eben schon so lange vor Ort waren, ihre Plätze sicher.
Und so war die Idee des Numberings geboren. Was Fans ursprünglich innerhalb ihrer Community selbst organisiert haben, wird inzwischen auch offiziell von den Konzertveranstaltern durchgeführt. Das Ziel, die Fans sollen vor allem aus Sicherheitsgründen eben gerade nicht schon Tage vor den Konzerten vor Ort sein, sondern erst zum offiziellen Start der Nummernvergabe durch die Security. Doch in der Realität klappt das nicht immer. So wie Anfang Mai in Hannover, beim ersten Deutschlandkonzert von Billie Eilish. Das offizielle Numbering sollte am Morgen des Konzerttags starten. Doch als gegen 6 Uhr die ersten Fans an der Arena ankommen, erfahren sie, schon hunderte andere vor ihnen haben eine Nummer auf der Hand stehen.
Duh. Wir sind um kurz nach 6:30 dort angekommen und als wir dort ankamen, waren dann aber schon ein paar andere Mädels, haben schon ihr eigenes Numbering gestartet und waren dann irgendwie schon bei Nummer 400 irgendwas.
Lisa Marleen Malzahn hat ihre Tochter zum Anstehen beim Konzert begleitet. Die Enttäuschung bei Tochter und Freundinnen war groß.
Weil die sich an die Regeln gehalten haben und es dann ja irgendwie anscheinend anders kam.
Nach vielen Diskussionen wurde dann ein zweites Numbering gestartet. Lange war unklar, in welcher Reihenfolge die Fans nun am Abend in die Halle dürfen. Der Ärger darüber hat sich nach dem Konzert online vor allem an einer Person entladen. Sophia, in der Community bekannter Superfan aus Berlin, die das inoffizielle Numbering mitgestartet hatte.
Ich habe mich sehr auf diese Show gefreut und vor allem darauf, sie mit meinen Freundinnen zu sehen. Und ich hatte überhaupt nicht die Absicht, sie jemandem zu ruinieren, jemandem das Erlebnis zu ruinieren, Billie zu sehen. Natürlich war das nicht meine Absicht.
Sophia bekam wütende Kommentare auf den sozialen Netzwerken ab. Einige Tage nach dem Konzert äußerte sie sich in einem TikTok-Video dazu.
Die Leute, besonders die großen Fans, besonders die Fans von Billie, die eine beliebte Künstlerin ist, können aggressiv werden. Und das ist nicht in Ordnung. Aber auch die Dinge, die ihr über mich und meine Freundin sagt, sind nicht in Ordnung.
Damit sich das Chaos aus Hannover nicht wiederholt, haben Veranstalter Live Nation und die Arenen in Berlin und Köln vor den Konzerten offensiv kommuniziert, ein Fan-to-Fan-Numbering würde nicht akzeptiert. Double clap if you want it. Dass Fans tagelang ausharren, um ihren Stars ganz nah zu sein, passiert immer wieder. Selbst organisierte Numberings gibt es auch bei anderen KünstlerInnen wie Dua Lipa, Harry Styles, Taylor Swift oder auch dem US-Pop-Rock-Duo 21 Pilots. Sie waren im April und Mai für 3 Konzerte in Deutschland. Bei allen dreien dabei war Sam aus Heidelberg, der vorher noch nie vom Numbering gehört hatte.
Es ist unfair. Es ist unfair gegenüber jedem, der keine Möglichkeit hat, so früh dort zu sein. Es wird zu extrem, dass die Leute inzwischen wirklich 2 Tage oder teilweise 3 Tage dort übernachten. Das kann kein normaler Mensch.
Andere Fans, wie etwa Sewinsch aus München, finden die Idee des Fan-Numberings grundsätzlich fair.
Positiv finde ich persönlich, dass es ein selbstorganisiertes Fairness-System ist. Also die Leute, die viel Zeit und Aufwand investieren, zum Beispiel die Leute, die schon anfingen, in der Nacht zu campen, bekommen dafür auch einen Platz ganz vorne. Das fühlt sich natürlich gerecht an.
Auch in Köln waren Fans wieder Tage vor dem ersten Konzert von Billie Eilish anwesend und haben ein eigenes Numbering durchgeführt. Trotz aller Appelle des Veranstalters. Auch in Zukunft werden sich die Fans wohl nur schwer davon abhalten lassen, sich möglichst früh anzustellen. Mit dem großen Ziel, ihrem Idol beim Konzert so nah wie nur möglich zu sein.
Numbering, in welcher Reihenfolge kommen Fans ins Billie Eilish Konzert? Stefan Krombach hat uns das System erklärt.